NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder bei unserem Ernährungspodcast dabei seid. Damit ihr keinen verpasst, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Heute tauchen wir ein in die Welt der Öle und Fettsäuren. Gute Öle sind ein wertvoller Nährstofflieferant für Hund und Katze, natürlich auch für uns Menschen. Worauf es bei einem guten Öl ankommt und warum bestimmte Fettsäuren für den Organismus wichtig sind, darüber spreche ich heute mit der Fachjournalistin Manuela Bauer. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia.
Hast du deinen Katzen damals auch Öle als Nahrungsergänzung gegeben? Hast du das eingesetzt?
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also erstens wusste ich nicht, dass es das gibt. Oder das gab es vielleicht damals auch noch
gab's
gar nicht.
Nee, oder? Gab's nicht. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren auch mehr zum Thema geworden. Ich glaube auch so ein bisschen durch das BAFEN tatsächlich, was ja auch noch nicht so lange besteht, weil da auch das Thema Öle mehr so diskutiert wird. Weil sonst hast du ja früher in erster Linie Fertigfutter tatsächlich meistens gehabt, wo ja quasi alles drin ist. Und man hat das, glaube ich, auch gar nicht so hinterfragt. Aber jetzt und auch mit unserem, ich denke auch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein, so ein bisschen, ja. Mhm. Das ganze Thema Gesundheit ist ja auch für uns auch in den letzten Jahren oder überhaupt auch gutes Essen. Es gibt 1000 Kochshows und so weiter. Ich glaube, dass da auch einfach mehr die Leute sich Gedanken drum machen, interessiert sind und so weiter und so fort. Und das kannst du natürlich nicht nur für dich, sondern auch für die Hunde und Katzen nutzen. Insofern sind Öle echt, also ich finde das Thema total cool. Es ist komplex. Achtung, Spoiler-Alarm, es ist komplex.
Zwei Teile.
Nein, aber es ist, also ich habe tatsächlich mehrere Ansätze damals gebraucht, bis ich es erklären konnte. Ich hoffe, dass es mir heute halbwegs gelingt, weil es im Detail sehr komplex sein kann. Aber wir machen das heute praktisch, ja, für die Anwender. Ich hoffe, wir
dass
haben bestimmt wieder
verstehe.
Fragen. Genau, genau. Du wirst
dann
mir schon,
auch die Zuhörer.
Schon sagen, wenn es.
Jetzt nochmal zu den Katzen.
Ja.
Das würde mich jetzt aber schon interessieren. Mhm. Also mein Quietschi, ja, die hieß Quietschi, weil die so gequietscht hat immer.
Okay.
Die hat Thunfisch geliebt.
Und ja.
Da ist ja Omega-3 enthalten.
Genau.
Also war sie da eigentlich schon voll versorgt, oder?
Ja, sicher. Also wahrscheinlich sogar überversorgt, wenn das ihre Hauptquelle war. Also überversorgt, du hast den Bedarf, das brauche ich mindestens. Ja, und alles darüber hinaus könnte man jetzt als Überversorgung bezeichnen, wobei das ja nicht zwingend kritisch ist. Ja. Und fette Fische haben wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Insofern ist es auch für unseren Speiseplan tatsächlich nicht schlecht. Weil Fische auch eben die Omega-3-Fettsäuren liefern, teilweise auch Jod, also etwas, was du jetzt in tierischen Lebens- oder Futtermitteln eben nicht so hast. Von daher ist auch so diese Empfehlung, sag ich mal, beim Menschen einmal die Woche Fisch. Macht jetzt für mich als Ernährungsphysiologin total Sinn. Ich mir denke, ah ja, dann hast du ein schönes Portfolio an wichtigen Nährstoffen, eben auch die Fettsäuren. Aber die sind halt nur in fetten Fischen. Ne? Also in einem mageren Seelachs, wo kein Fett da.
Ein dünner Hering, nicht?
Na, Hering ist auch fett,
ah,
oder?
Ist auch
Hering
fett.
Ist kein magerer Fisch. Aber so Seelachs, Kabeljau. Also wenn ihr was Fettarmes habt, können da natürlich auch keine Fettsäuren drin sein. Ne?
Okay.
Das hängt ja irgendwie miteinander zusammen.
Wie genau. Sieht's mit Ei aus? Die Mina, die hat dann immer so Eigelb, mochte die
oh,
ganz
ja.
gerne.
Ja. Da gibt es ja auch, kennst du das von Hunden auch, so einen Haushaltstipp. Also ich kannte das auch aus meiner Kindheit. Wir hatten Neufundländer damals und meine Mutter hat auch immer unserem Jonas hieß der, Johnny, immer ein Eigelb pro
Neufundländer,
Woche.
So ein großer. Ja,
ja, ein großer schwarzer Bär war das.
Oh.
Ja, das war echt schöne Zeit. Und der hat auch immer ein Eigelb pro Woche gekriegt. Und weil sie hat immer gesagt, ja, das doch soll gut sein fürs Fell. Und heute weiß ich, aha, ja, da ist tatsächlich was dran. Du hast ja auch Mythen, wo nichts dran ist, aber das stimmt tatsächlich mal. Wenn du dir anschaust, was im Eigelb drin ist.
Was ist drin?
Das ist ja hauptsächlich, das ist ja der fette Teil sozusagen vom Ei. Du hast die Schale, du hast das Eiweiß und dann das Eigelb, das, was auch sehr wertvoll ist. Und da hast du halt sehr viel Linolsäure drin, das ist eine Omega-6. Und die macht quasi die Haare schön, ja, wenn du so willst. Du hast auch Vitamin A drin, du hast Vitamin D drin, also fettlösliche Vitamine, die auch zum Beispiel in pflanzlichen Futtermitteln in der Form nicht vorkommen. Dann hast du noch Biotin drin, ja, auch hat auch einen Bezug zu Haut
Haaren.
Und Fell oder Haaren. Genau, also insofern allein dieser Linolsäuregehalt, also setze ich auch tatsächlich bei meinen Patienten gerne ein und sie lieben es halt auch, die Hunde. Kommt meistens die Frage, kann ich das roh geben? Ja, und ich denke, wenn du jetzt, ich sag dann immer, wenn du aus dem Ei auch ein Tiramisu machen würdest, dann kannst du es auch deinem Hund Ruhe geben. Ne? Kommt dann natürlich auf die Qualität an und würde bei einem gekochten wahrscheinlich gleichermaßen funktionieren. Mhm. Ja. Genau, aber deswegen, also Ei ist echt was richtig Tolles. Da tut ihr euren Hunden oder auch Katzen einen Gefallen mit.
Du hast es vorher schon angesprochen. Mhm. Früher gab es das ja noch gar nicht mit den Ölen. Ne?
Nee.
Wozu brauchen wir überhaupt Öle als Nahrungsergänzung? Reichen denn die Fette in dem Futter, in dem Fertigfutter nicht aus? Also ich weiß, im Trockenfutter ist wenig Fett, im Nassfutter so mittel und beim Barfen ist viel Fett.
Ja.
Da müsste ich doch eigentlich beim Barfen, also wenn ich barfe, gar keine Fette mehr hinzufügen. Aber gerade beim Barfen, sagt man, muss man ja irgendwie ergänzen. Ne?
Genau, ja und nein.
Ein Widerspruch.
So, jetzt tauchen wir ein.
Jetzt geht's los.
Es ist kein Widerspruch. Es kommt drauf an, für was du das Fett brauchst. Fett ist ja auch ein Energielieferant. Ja, Fett hat doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß oder Kohlenhydrate. Deswegen ist es natürlich für die Energieversorgung super. Du hast schon angesprochen, dass wir unterschiedliche typische Fettgehalte haben, je nach Futterart. Das hat was mit den Zutaten zu tun. Ja, dass du beim Barfen hast du halt sehr häufig auch fette Fleischbestandteile oder Innereien. Bei Dosenfutter ist es ähnlich. Das sind ja auch meistens Fleisch und Innereien. Und bei Trockenfutter hast du halt tatsächlich auch teilweise auch tierische Fette, aber auch pflanzliche Fette mit drin. Aber allein durch den hohen Anteil an Kohlenhydraten hast du damit automatisch schon weniger Fette. Also es ist aber trotzdem alles für allem ausreichend so. Jetzt ist die Frage Energieversorgung. Klammern wir mal aus, weil wir wollen ja über die essentiellen Fettsäuren sprechen. Das heißt, das ist sozusagen die zweite Hauptaufgabe von den Fetten oder die dritte, denn Geschmacksträger ist Fett auch.
Mhm.
Ja, also Fett schmeckt halt einfach tatsächlich gut oder besser. Aber worum es jetzt heute ja speziell gehen soll, sind die essentiellen Fettsäuren. Das heißt, es ist ähnlich wie Vitamine oder Mineralstoffe etwas, was der Körper zwingend über die Nahrung aufnehmen muss, weil er es selber nicht herstellen kann. Und da gibt es Omega-3s, Omega-6 und 2-3 Fettsäuren, die für Hunde und Katzen eben tatsächlich essentiell sind. Und die findest du halt nicht überall.
Welche sind das?
Ja, also wir haben in der Omega-6-Fraktion ist es die Linolsäure. Und für die Katze noch die Arachidonsäure. Dann haben wir bei Omega-3 ist es die Alpha-Linolensäure und noch EPA und DHA.
Sind da kommen wir noch dazu.
Okay, dann genau.
EPA, ja.
Genau, also das sind sozusagen die, die tatsächlich essentiell sind.
Mhm.
Ja. Und wenn du jetzt beim Barfen viele tierische Fette hast, also dann hast du nicht zwingend. Also Omega-3 hast du eher nicht drin, haben wir ja schon festgestellt, dass das eher in Fisch vorkommt. Ja, und Fisch ist jetzt nicht das Typische beim Barfen.
Mhm.
Und du hast, also das heißt, beim Barfen ist der Hintergrund immer so dieses Omega-3-Thema. Ja, das habe ich ja nicht in meinem Beutetier, in Anführungszeichen. Und du hast halt auch teilweise je nach Tierart, also wenn du Hühner fütterst oder Hühnerfett, Hühnerfett ist auch total reich an Linolsäure, wie auch das Eigelb, ja, hängt auch miteinander zusammen. Insofern Hühnerfett macht die Haare schön, sage ich jetzt mal. Aber Rinderteig zum Beispiel hat da nicht so viel, ja, oder auch ein Pferdefett ist auch was drin, aber weniger. Und das heißt, da muss man halt dann schauen, ob es wirklich passt. Und idealerweise, wenn du jetzt eine Komplettration hast und du willst es super duper toll machen, dann hättest du natürlich von allem ein bisschen. Oder eben ausreichende Menge.
Das heißt, du machst eine Mischung aus Hühnchen, Fisch und Rind.
Oder du nimmst halt dann einfach entsprechende Öle, ja, die du dann sozusagen als Nahrungsergänzung einsetzt, um das zu füllen sozusagen oder um da die Versorgung zu sichern.
Okay.
Ja.
Jetzt gibt es ja pflanzliche und tierische Fette.
Mhm.
Kann man da sagen, was grundsätzlich besser oder gesünder ist?
Auch nicht jein, ja, also die pflanzlichen Fette gelten ja meistens als gesünder, so auch in unserer Menschenernährung, weil da sind die langkettigen, ungesättigten Fettsäuren drin, die eben auch essentiell sind und die gelten sozusagen als gesünder, während jetzt so Sachen wie diese gesättigten Fette, wie du sie jetzt in Rinderteig oder so hast, oder Butter, ja, gelten ja meistens als ungesünder. Kann man aber jetzt so nicht schwarz-weiß sagen, weil du hast in den pflanzlichen Fetten vielleicht mehr drin, was so diese essentiellen Komponenten betrifft. Aber eben auch nicht pauschal. Ja, wir haben ja Hühnerfett schon gesagt, ist auch sehr linolsäurereich. Fischfette von bestimmten Fischen, sie haben Omega-3, also ist auch nicht pflanzlich. Ja, insofern kann man das jetzt gerade im Hinblick auf Hunde und Katzen nicht so pauschal sagen.
Und da fällt mir noch ein super guter Futtermythos dazu ein, eben weil eben Pflanzenfett nicht unbedingt besser ist, sondern gar bösartig ist. Aha. Ja, Sonnenblumenöl soll Krebs erzeugen. Ja. Kennst du den
Mythos? Ja, natürlich. Mhm. Der ewig, also angeblich gibt es irgendwo eine Studie, die das, nach der das sozusagen das Ergebnis war. Diese Studie ist aber unauffindbar. Ah. Und ja, und ich habe auch meine eigene Hypothese dazu, denn ich denke mal, wir kommen noch auf Omega-3 und Omega-6 zu sprechen. Mhm. Ja? Aber um vielleicht schon mal als Einstieg zu sagen, man sagt grundsätzlich, dass Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend sind und Omega-6 eher entzündungsfördernd. Bedeutet aber nicht, wenn du jetzt Sonnenblumenöl isst, dass du danach plötzlich Entzündungen im Körper kriegst. Ja? Es ist so, dass die Fettsäuren im Körper in Zellmembranen eingebaut werden, dafür sind die sehr wichtig, aber auch sozusagen ja, zu weiteren, wie soll ich das jetzt einfach sagen, Stoffwechselprodukte draus gemacht werden, Botenstoffe und so weiter und so, Prostaglandine und wie sie alle heißen. Und da hast du eben welche, die mehr bei Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen und welche, die eben in die andere Richtung gehen. Deswegen kann man Omega-3 therapeutisch tatsächlich bei chronischen Erkrankungen, insbesondere bei chronischen Entzündungen, wirklich super einsetzen. Da gibt es auch Studien dazu. Also das hat eine sehr gute Evidenz. Und ich vermute, dass dieser Mythos mit dem Sonnenblumenöl daher kommt, weil Sonnenblumenöl halt sehr, sehr reich an Omega-6 ist. Mhm. Ist eigentlich ein mega gutes Öl. Ich liebe es auch für Omega-6, weil du hast Gehalte bis 70%. Das ist echt viel. Und dass das sozusagen daher kommt, dass einfach von dieser Grundeigenschaft, dass jetzt Omega-6 eher als entzündungsfördernd gilt, dass dadurch vielleicht dieser Mythos entstanden ist. Aber es ist Blödsinn. Und wie gesagt, es ist auch ein echt komplexes Thema. Die Verhältnisse von den Fettsäuren zueinander, was wurde angeschaut? Du hast pflanzliche, du hast tierische. Also so einfach ist das nicht. Aber es ist ein Mythos, ja.
Ja. Ich fände es ja toll, wenn du uns Laien gleich zum Anfang ein paar Sachen erklärst. Zum Beispiel, was sind ungesättigte, was sind mittelkettige und langkettige Fettsäuren, bevor wir dann noch tiefer in die Materie einsteigen, damit wir so ein paar Basics haben.
Ja, Biochemie verlass mich nie, sage ich an der Stelle. Okay.
Langes her.
Ja, genau. Also ihr müsst euch so vorstellen, oder müsst ihr so vorstellen, Fette oder Fettsäuren ist quasi wie eine lange Kette. Ja, eine Kette aus Kohlenstoffatomen. Und die Länge dieser Kette, also die Anzahl dieser Kohlenstoffatome, definiert die Fettsäure. Das ist der eine Teil. Also es gibt kurzkettige Fettsäuren, die gehen so bis 4 oder 5 C-Atome.
Das sind dann die Glieder sozusagen.
Ja, ja, genau, Kette. Genau. Mhm. Also du hast wirklich so ein C-Atom, zack, das nächste und dann hast du noch Wasserstoff dran und so kann man sich das vorstellen. Und die kurzkettigen sind eben bis 4, das ist zum Beispiel hier Buttersäure, Essigsäure. Die werden auch flüchtig genannt. Die werden zum Beispiel im Darm produziert von den Darmbakterien, wenn die Fasern verstoffwechseln. Oder wenn hier Kühe Gras fressen, dann machen die auch diese kurzkettigen Fettsäuren und nutzen das als Energie. Genau, das heißt, die sind jetzt in der Hunde- und Katzenernährung nicht so im Vordergrund, sind trotzdem spannend, weil sie für den Darm auch als Energiequelle zum Beispiel dienen. Also durchaus was Wertvolles. Dann hast du, wenn du weit die Ketten jetzt weiter verlängerst.
Langkettige?
Nee, erst kommen noch die Mittelketten,
okay.
bis so 16, 17 C-Atome sind es mittelkettige. Und die haben auch besondere Eigenschaften, weil sie nicht so lang sind. Die sind tatsächlich, wie soll ich sagen, fast flüssig, fast wasserlöslich. Weil wenn du jetzt Fett isst, muss das ja irgendwie aufgenommen werden in den Körper. Und das kennen wir auch vom Abwasch, sage ich jetzt mal. Warum benutze ich Spüli, wenn ich eine fettige Pfanne ausspülen will? Weil ich das Fett emulgieren muss und es wasserlöslich machen muss, sonst kriege ich das aus der Pfanne nicht weg. Genau. Und sowas Ähnliches gibt es im Körper auch, dass sozusagen, das nennt sich Mizellen unter anderem, die sozusagen gebildet werden, um diese Fette aufnehmen zu können, durch die Zellen zu schleusen. Und dann gehen die aber normalerweise nicht ins Blut sofort, sondern in die Lymphe. Ja, wir haben ja auch ein Lymphsystem und das ist für den Transport der Fette auch verantwortlich. Und bei den mittelkettigen Fettsäuren ist die Besonderheit, dass die eben fast in Anführungszeichen wasserlöslich ist. Das heißt, die werden direkt ins Blut aufgenommen, gehen nicht in die Lymphe. Und die gehen in die Pfortader, das ist das Gefäß, was zur Leber geht, und werden dann in der Leber auch sofort verstoffwechselt. Auch zu sogenannten Ketonkörpern. Da können wir nachher gerne noch mal drüber reden, weil das nutzt du zum Beispiel bei Epileptikern oder bei Senioren, weil die wiederum für die Birne gut sind, also fürs Gehirn, als zusätzliche Energiequelle dienen. Genau. Und das heißt, die haben so ein paar Besonderheiten. Und dann erst kommen die langkettigen Fettsäuren, die wir in den Pflanzenölen haben und die eben auch essentiell sind. Ja, alles, was wir gerade besprochen haben, nichts davon ist essentiell. Und die langkettigen Fettsäuren fangen bei 18
Entschuldige.
Atomen an.
Was bedeutet in dem Sinne essentiell?
Dass du sie
die brauchst du
zwingend,
unbedingt.
Genau, dass du kannst sie selber nicht herstellen. Mhm. Und wenn du sie nicht zu dir nimmst, kriegst du Mangelsymptome.
Kannst du da mal zusammenzählen,
ja,
welche dazu gehören?
Genau, also die Linolsäure hatten wir vorhin gesagt, mhm, die Omega-6, und die ist zum Beispiel total wichtig für Haut und Fell. Ich habe auch schon Patienten gehabt mit einem Mangel, aus verschiedenen Gründen, meistens unbeabsichtigt. Die haben dann Fette gekriegt, aber halt nur Omega-3s und ansonsten mageres Fleisch. Und die haben dann, also kriegst Hautprobleme, Schuppen, trockene Haut, auch Fellverlust zum Teil. Das wäre so das Klassische. Also dieser Fellglanz, den du hast, der wird durch die Linolsäure bedingt. Das ist ganz wichtig. Und dann hast du zum Beispiel jetzt bei der Omega-3-Fraktion ist es nicht ganz so klar, wie viel du auch davon brauchst. Und da hast du teilweise dann auch negative Einflüsse auf Fruchtbarkeit oder Nachkommen, sage ich jetzt mal. Also DHA kennen vielleicht auch manche, die vielleicht schon Kinder bekommen haben. Es gibt nämlich da auch Nahrungsergänzungen für Menschen, wo auch insbesondere DHA drin ist. Das heißt, das ist tatsächlich eine Fettsäure, die total wichtig ist für die Entwicklung vom Nervensystem. Das heißt, du hast bestimmte Fette, die in ja, bestimmten Lebensphasen eine größere Rolle spielen. Da gehören die beispielsweise dazu, dass die halt im Wachstum und während Trächtigkeit und auch Laktation viel wichtiger sind. Das heißt, da würdest du eher Probleme bemerken, wie jetzt bei einem ausgewachsenen Tier. Und da hast du halt insbesondere eben die Linolsäure, die da für Haut und Fell total wichtig ist. Und da habe ich auch echt schon einige Fälle gesehen. Und es kann auch in bestimmten Konstellationen tatsächlich in der Praxis vorkommen. Und wenn du dann nicht dran denkst, dann therapierst du dich dumm und dusselig, sage ich jetzt mal, oder machst tausend, weiß ich nicht, Allergietests, oder das sind so die klassischen Vermutungen, weil die Tiere fangen an, sich zu jucken, ja, logischerweise, und kriegen eben auch dann teilweise Hautentzündung und Co. Und das tun halt auch manche dann.
Dann denkst du, ja, entweder Futtermittel, ja, ja, Unverträglichkeit.
Also ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie 50% der sich juckenden Tiere einen Linolsäuremangel haben. Das musst du auch erstmal hinkriegen, ja. Ist nicht so leicht, das hinzukriegen.
Gibt's nicht so viele Fälle.
Nee, weil du auch tatsächlich brauchen die Hunde, verglichen mit den Gehalten, die du jetzt hast in Ei oder Sonnenblumenöl oder Distelöl oder auch in Hühnerfett. Also da ist so viel drin, dass in der Regel, wenn die Hunde irgendwie das kriegen, du auch kaum einen Mangel erzeugen kannst. Aber es gibt eben auch Situationen, wie bei meinen Patienten zum Beispiel, die zwei, die ich da mal hatte, das war total beeindruckend, die haben wirklich die eine hat mageren Seelachs gekriegt, der andere mageres Fleisch, irgendwann dann nur noch Rind, und die Besitzerin hatte nur noch Fischöl gegeben, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hatten die diese Symptome, da war es halt klar. Also es ist einfach wichtig, dass man im Hinterkopf behält, sowas gibt es durchaus auch. Und ist halt, wenn du sowas hast, die Fälle sind mega cool, ja, weil du gibst dann Öle dazu, und der eine war nach 2 Wochen, hat die schon wieder geglänzt. Das war irre.
Ey, das war irre. Wow-Effekt, ja.
Und halt auch mit wirklich nur einem Öl, ja. Das ist halt wirklich, also für mich als Tierernährerin sind das so mit die schönsten Fälle, weil du halt wirklich.
Was siehst, ja.
Ja, was siehst. Und natürlich, meine Haut ist ja auch das, ne, das Aushängeschild für die Tiere so ein bisschen, ja. Wenn du einen Hund hast, der schön glänzt, schön aussieht, das ist ja. Macht was her, ne? Und deswegen ist auch so das Thema Haut, glaube ich, oder Fell auch ganz wichtig, und auch vielleicht deswegen die Aufmerksamkeit mit den Ölen, weiß ich nicht, weil da halt auch sehr stark Augenmerk drauf ist, und man sieht es halt sofort, ne? Also das ist tatsächlich auch ein Nährstoff, den siehst du, wenn er zu wenig ist. Mhm.
Jetzt waren wir bei den essentiellen Fettsäuren,
genau.
Linolsäure.
Ja.
Dann Omega-3 kann.
Die Omega-3, genau, dann gibt es die Arachidonsäure bei der Katze. Das ist eine Omega-6.
Wie heißt die?
Arachidonsäure.
Klingt wie eine Spinnen.
Ja, ja. Ja, allein die Namen, ja, bis du die Namen alle hast. Die Arachidonsäure.
Ist wo drin?
ist nur in tierischen Fetten drin. Da macht sich jetzt wieder der Fleischfresser, der strikte Fleischfresser bemerkbar. Dadurch, dass Katzen ja von Natur aus tierische Kost ausschließlich fressen, wo diese Fettsäuren von Natur aus drin sind, fehlt denen sozusagen ein Enzym, um aus der Linolsäure die Arachidonsäure zu bauen. Das können Hunde nämlich und wir Menschen auch. Ja, deswegen ist beim Hund nur die Arachidonsäure wichtig. Wir hatten ja vorhin schon von der Kettenlänge gesprochen. Und die, nicht die Arachidonsäure, die Linolsäure, Entschuldigung, genau, das habe ich mich versprochen.
Katze, die Arachidonsäure. ich passe auf wie ein Luchs.
Sehr gut. Und die Linolsäure hat 18 Atome und die Arachidonsäure hat, die hat 20. Ja, das heißt, der Hund kann selbstständig aus diesen 18, aus dieser Kette mit 18 Atomen 20 machen. Und dann hat er die Arachidonsäure. Und Katzen können es nicht, denen fehlt ein Enzym. Aber das brauchen sie ja auch nicht, weil sie fressen es ja eh. Weißt? Also insofern ist das schon.
Also ist in allen Fleischsorten drin und.
Genau, okay. Genau. Und der Bedarf ist auch gering, also das kriegst du gedeckt. Mhm. Ja, genau.
Gibt es noch eine essentielle Fettsäure?
Nee, über die anderen haben wir ja gesprochen. Über die Alpha-Linolen und die DHA, also über die Omega-3-Reihe. Genau, das sind so die. Und ich hatte ja vorhin, wir hatten ja schon über die Kettenlänge gesprochen, ne, mit den Eigenschaften. Und es gibt noch einen Punkt, der wichtig ist, nämlich ob die gesättigt sind oder nicht.
Wollte ich gerade sagen, was heißt das immer, dieses ungesättigt oder gesättigt?
Ist jetzt auch wieder Biochemie. Du hast halt diese Kettenlänge, ja, und du, es gibt halt sogenannte Doppelbindungen, ja, sozusagen. Das ist jetzt wirklich reine Chemie, was wiederum auch dann bestimmte Eigenschaften mit sich bringt, wäre ich jetzt schon fast gesagt, die sind aber jetzt nicht relevant für diesen Kontext. Also die, wenn eine Fettsäure Doppelbindungen hat in ihrer Kette, dann ist sie eine ungesättigte Fettsäure und das sind sozusagen die gesünderen. Genau. Und diese Doppelbindungen, sage ich jetzt mal, kann auch der Körper zu einem bestimmten Grad einbauen. Also du hast sozusagen, du brauchst den Baustein, diese 18 C-Atome aus der Linolsäure oder das Pendant auf der Omega-3-Reihe ist die Alpha-Linolensäure, die hat auch 18. Und dann kann der Körper, wenn er will oder muss, da noch ein paar C-Atome dranhängen und auch ein paar Doppelbindungen einbauen und kann so andere Fettsäuren daraus ausbauen. Genau. Also das ist grundsätzlich möglich. Genau. Und wenn du das kannst, dann reicht es sozusagen, wenn du die isst.
Das waren die Ungesättigten. Und was sind die Gesättigten?
Die Gesättigten haben halt gar keine Doppelbindung. Das sind so diese, man sagt auch diese gehärteten Fette, glaube ich, nennt
was
man
das.
Was
ist das? Kokos?
Also,
oder?
Ja, genau. Ja? Das sind die, die du, wobei jetzt die mittelkettigen Fettsäuren, das hat jetzt nichts mit Doppelbindungen zu tun oder mit Kokosfett. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Rinderteig oder Butter dir anschaust, die sind ja bei Zimmertemperatur hart. Und ein Sonnenblumenöl ist ja bei Zimmertemperatur weich. So. Das heißt, diese Doppelbindungen haben auch einen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften eines Fetts. Und das ist eigentlich ganz spannend oder vielleicht eine lustige Geschichte, dass die Fische, über die wir gesprochen haben, der Thunfisch, wenn der nicht diese tollen, langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren in seinem Körper hätte, weil die gehen ja in die Zellmembranen. Das heißt, die sind, sorgen auch für die Fluidität sozusagen. Ja? Vielleicht bildlich gesprochen für die Beweglichkeit der Membranen. Also ich sage es jetzt mal, tue es jetzt mal ganz stark runterbrechen. Dann könnte der sich gar nicht in so kalten Gewässern aufhalten, weil das sonst aushärten würde. Ja? Also das heißt, das ist auch von der Natur so vorgesehen sozusagen. Also total spannend, ja, wie das mit rein spielt. Also wir haben chemische, biochemische Eigenschaften und wir haben physikalische Eigenschaften, die je nach Kettenlänge und saturiert oder nicht saturiert, also gesättigt oder ungesättigt. Das ist das, was ich eingangs meinte, mit dass das recht komplex sein kann. Und ich hoffe, ihr steigt jetzt nicht aus. Ich glaube,
wir steigen jetzt weiter ein.
Und steigen zwar wir weiter
mit
ein.
Mit der ersten Frage von der Hörerin. Genau, aber es ist schon wieder komplex. die Katharina, die will wissen, was ist der Unterschied, da hast du ja schon kurz angesprochen, zwischen EPA und DHA?
Genau, also die eine ist länger als die andere.
Wie heißt denn das ausgesprochen?
EPA ist Eicosapentaensäure. Mhm. Und DHA ist Docosahexaensäure.
Ui, ui,
genau.
Ui.
Und hinter diesem Namen versteckt sich die Zahl der C-Atome. Und die Eicosapentaensäure, die EPA, hat 20 C-Atome, 5 Doppelbindungen. Und die Docosahexaensäure hat 22 C-Atome und eine weitere Doppelbindung 6. Also das ist sozusagen der Unterschied. Die werden aber immer im gemeinsamen Kontext betrachtet. Ja? Die hast du auch selten getrennt voneinander, auch jetzt in Futtermitteln oder so. Das heißt, der Bedarf, den wir da haben oder veranschlagen, bis heute, soweit wir es wissen, gilt immer für beide zusammen. Und wenn du jetzt nur eine hättest, wäre es aber auch okay, sage ich jetzt mal.
Gibt es einen Unterschied in der Funktion, sage ich jetzt mal?
Ein bisschen, also beziehungsweise es gibt eine Besonderheit. Also diese DHA-Fettsäure, das ist die, die du wirklich ganz speziell brauchst für die Entwicklung von Nervensystemen. Netzhaut auch, da spielt die eine wichtige Rolle. Deswegen ist die halt gerade für Welpen und für trächtige Hündinnen oder auch Hündinnen in der Laktation wichtig, weil in der Laktation ist auch so, man sagt immer so ein bisschen, du bist, was du isst. Ja? Der Spruch, der gilt für Fette ganz besonders, dass tatsächlich die Fette, die du zu dir nimmst, die baust du auch in deinem Körper ein. Und wenn jetzt eine Hündin Milch produziert, dann auch die Fette, die sie selber über die Nahrung aufnimmt und die, die sie auch im Körper hat. Deswegen kann sie das nur so an die Welpen quasi weitergeben.
Was gibt man da, wo DHA brauchen. Drin ist?
DHA wäre in Algen oder Fischöl halt drin. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die einzigen Quellen, die es gibt. Also Algen sind ja im Prinzip das Futter für die Fische. Ja, das heißt, die Algen produzieren diese Fettsäuren und die Fische fressen das und reichern das dann sozusagen selber an.
Das hast du ja auch in deinem Programm.
Ich habe
das
ja.
Hast du mir nämlich mal geschenkt.
Genau, also für die Vegetarier ist
Algenöl,
ja.
Aber nicht, weil
auch
ich,
zu Hause.
Aber nicht, weil ich laktiert habe, sondern ich hatte so Schmerzen im Rücken
und so weiter,
kannst du dich erinnern.
Ja, ja, stimmt, die Schulter war es.
Die Schulter war es.
Es ist halt so, du hast natürlich, ich sag mal so, Omega-3 schadet nie, ja, weil die haben einfach irgendwie nur positive Eigenschaften.
Kann man auch nicht überdosieren.
Du kannst alles überdosieren, wenn du es ganz krass machst. Also es gibt so ein paar Studien, wo vielleicht die Gerinnung irgendwie beeinträchtigt sein könnte, also die Blutplättchen, wenn du es total übertreibst. Aber das schaffst du normalerweise selbst jetzt aus praktischen Gründen schon fast nicht. Ja? Also es gibt trotzdem ein sogenanntes Safe Upper Limit, heißt das in der Tierernährung. Mhm. Manche Nährstoffe haben ein Safe Upper Limit, wo du einfach weißt oder ausreichend Hinweise hast, dass oder halt in der Studie mal gezeigt wurde, oh, da ist irgendwas negativ gewesen, jetzt in dem Falle eben bei diesen Blutplättchen, Gerinnungsgeschichten. Und dann wird da sozusagen ein Safe Upper Limit formuliert werden, wo du dann besser nicht drüber gehen solltest, weil du musst dich ja auch als Hersteller, sag ich jetzt mal, natürlich an irgendwas orientieren und du willst ja was machen, was sicher geht. Also in der Praxis, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe aber auch noch nie jemanden gesehen, der irgendwie, weiß ich nicht, 300 Milliliter Fisch, also du müsstest brutal viel.
Fischöl.
Genau.
Und also gut, ja. DHA in Fischöl und in Algenöl.
Genau, also Algenöl ist sozusagen die Quelle für das Fischöl. Mhm. Genau, und EPA geht mit einher. Also du hast immer
auch da drin.
Die beiden, genau. Mhm. Wir haben tatsächlich ein, das ist ganz neu, ich finde es total cool, wir haben tatsächlich ein Pulver, wo DHA drin ist, also ein Algenpulver, ein spezielles Algenpulver, wo kein Jod drin ist, sondern nur eben DHA. Weil manchmal hast du ja Tiere, die, das andere sind ja Kapseln, was ich dir mal mitgegeben hatte, die vielleicht die Kapseln nicht gerne fressen oder. Und da haben wir jetzt sozusagen auch so ein Pulver, wo du eben DHA drin hast. Also das könntest du auch geben, wenn jetzt Hund oder Katze lieber Pulver als Öl mag. Nur so. Fun Fact sozusagen. Ich mag solche Sachen.
Genau. Ja, die Katzen haben sie, glaube ich, weniger so mit Tabletten und Kapseln und sowas. Da fragt mich die Katharina noch, was ist denn für die Katze wichtiger, das EPA oder DHA?
Ja, kann man eben so nicht sagen.
Weil
also du trennst die eigentlich nicht. Ja. Mhm. Du trennst die nicht auf, es ist auch immer beides, was du brauchst. Wenn du jetzt bei der Katze nur DHA hättest, ist das in Ordnung, sage ich jetzt mal meiner Einschätzung nach, weil die miteinander zusammenhängen. Und wenn du mehr von dem einen hast, brauchst du nicht so viel von dem anderen. Und aus EPA, das war die kürzere mit den 20 Atomen, kannst du ja das DHA machen. Ja. genau, muss der Körper halt erst machen. Also wenn du so willst, ist das quasi wie das Potentere, ja, auch verglichen mit der Alpha-Linolensäure, die mit den 18, die du in Leinöl hast, pflanzliche Fette, das muss der Körper erstmal aufbauen. Deswegen, wenn du das therapeutisch einsetzen willst, dann solltest du... Nee, die Omega-3s, also wenn du EPA oder DHA therapeutisch einsetzen willst, wie bei deiner Schulter als Entzündungshemmung, dann solltest du gleich das nehmen und nicht Leinöl, weil da sind die nicht drin. Und die Omega-3s, die da drin sind, müsste der Körper erst umbauen. Und da ist die Umbaurate halt, ja. Ja,
kann dauern.
Genau, kann dauern. Deswegen, wenn therapeutisch, dann bitte Algenöl oder Fischöl. Ist beides gleichermaßen gut geeignet. Das ist dann eher eine Frage der Präferenz oder eben jetzt für dich als Vegetarierin ist natürlich Fischöl raus, ganz klar. Und die Algenöle haben teilweise auch höhere Konzentrationen als die Fischöle. Also da hast du dann, gerade bei großen Hunden, wenn du große Mengen brauchst, tust du dir mit sowas manchmal leichter. Wie mit einem Fischöl, ist aber auch kostspieliger und, ja, also
ist teurer?
Teilweise, ja, teilweise, genau. Also es ist nicht billig, ein flüssiges Algenöl kann schon auch teuer sein. Aber ja, also...
deswegen hast du es als Pulverform auch?
Ich fand es, nee, nicht nur deswegen, weil das Pulver ist auch teuer, aber ich fand es als Darreichungsform einfach spannend, jetzt gerade für Hunde und Katzen, weil wir haben sonst nur die Kapseln und das Fischöl. Und ich fand einfach die Idee, ein Pulver zu haben, was du halt auch sehr leicht ins Futter mischen kannst oder auch wenn du jetzt vielleicht mal mäkelige Fresser hast, weil manche, das riecht sehr intensiv, riecht recht fischig. Und da kannst du ja durchaus auch manche ein bisschen mit ans Futter bringen. Mhm. Und dann hättest du sozusagen was zur Akzeptanz, was gleichzeitig noch irgendwie gesunde Fettsäuren hat. Das fand ich irgendwie cool. Deswegen habe ich das mit aufgenommen und habe, ja...
Aber Algenöl jetzt bloß als Frage, gibt es ja auch als Öl, richtig?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da wird sozusagen aus den Algen wird dann das Öl gemacht. Ja? Mhm. Das ist sozusagen der Rohstoff. Deswegen hast du jetzt in diesem Pulver 20 oder in der aktuellen Charge sind es 23% DHA drin. Und in dem Algenöl und in den Kapseln haben wir 60% ja, DHA und EPA dann. Genau, also... Ja, aber jetzt sind Jennifer, wir sehr zahlenlastig.
Die Jennifer noch was wissen, und zwar zu EPA und DHA. Wie hoch muss der EPA und DHA-Gehalt im Fischöl mindestens sein? Gibt es überhaupt eine Grenze?
Sehr gute Frage.
Ja?
Ja, weil es gibt riesige qualitative Unterschiede. Ja. Und im Schnitt,
auch noch zur Qualität,
genau, im Schnitt hat ein Fischöl, je nach Fisch, also da gibt es auch welche mit von Natur aus höheren und geringeren, wie so oft, kann das so um die 30% Omega-3 haben. Also wenn du zum Beispiel auch Produkte aus der Apotheke für Menschen dir anschaust, bist du meistens so bei diesen 30%. Das wäre schon ziemlich gut.
Und wenn du eine Drogerie gehst, wahrscheinlich sehr viel weniger. Oder
ist es
weniger,
oft sehr viel weniger. Ja. Und ihr müsst auch aufpassen, da steht dann halt 1000 Milligramm Fett vorne drauf auf der Packung. Mhm. Das ist aber dann nur die Größe der Kapsel. Ja, das heißt, du hast 1000 Milligramm Fischöl, aber davon halt vielleicht nur 20 oder 30 Prozent. Also es kommt wirklich auf den Anteil drauf an.
Kann man ein bisschen...
Genau. Wir haben ein Omega-3-Öl, was aus verschiedenen Wildfischen sozusagen hergestellt wird. Und da ist der Omega-3-Gehalt immer über 30 Prozent. Das ist schon vergleichsweise hoch, was eben den Vorteil hat, dass du halt nicht so viel davon geben musst. Und wenn du es therapeutisch einsetzen willst, was wir natürlich oft machen bei unseren Patienten, dann brauchst du teilweise schon ordentlich Menge. Und wenn du dann irgendwie mit einem Öl ankommst mit 10% oder so, musst du halt das Dreifache geben, ja, und dann auch das Dreifache bezahlen. Und ich würde euch als Praxistipp einfach empfehlen, schaut immer drauf. Also der Unterschied ist, will ich es haben als nice to have, ja, einfach weil es meinem Hund oder meiner Katze gut schmeckt und weil ein paar Fettsäuren drin sind, so sage ich mal salopp, dann muss das natürlich nicht zwingend ein 30% Öl sein. Mhm. Ja? Aber ich würde trotzdem schon immer empfehlen, dass man ein Öl nimmt, wo auch die Gehalte irgendwie angegeben sind. Weil in der Regel hast du auch, wir haben auch mal eine Analysedaten von unseren Chargen und so weiter, Ich meine, ich rechne natürlich auch viel, deswegen muss ich wissen, mit was habe ich es zu tun. Aber das wäre so meine Empfehlung.
Genau, und ja. Die Jennifer, die hat dann eben noch die Frage, woran erkenne ich ein gutes Öl? Also ich muss schon immer auch auf die Inhalte gucken, die Prozentangaben und so weiter.
Genau, ne? Also ich würde immer gucken, habe ich überhaupt eine Angabe dabei? Das heißt jetzt nicht zwingend, dass alle, die keine Angaben haben, schlecht sind. Ja, weil wie gesagt, wenn du jetzt normal für ein Futteröl, für eine normale Fütterung Lachsöl dazu gibst und da sind vielleicht nur ein paar Prozent, vielleicht nur, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10% drin, kannst du das trotzdem nehmen. Ja, nur wenn du einen Hund mit Osteoarthrose hast, wo du das halt sehr hochdosiert einsetzen würdest, kommst du halt nicht weit damit. Ja, dann gibt es noch das Thema, wie ist es verpackt?
Was sollte toller verpackt sein als deine süßen, diese tollen Ölflaschen hier. Ich finde die ganz toll gemacht, muss ich sagen, von der Verpackung.
Ja, ich liebe sie auch. Seht ihr jetzt leider nicht, aber wir haben hier unsere Ölflaschen auf dem Tisch stehen und wir haben dieses Jahr ja auch von Glas auf diese Metallflaschen umgestellt.
Sind zu viele kaputt gegangen?
Ja.
Beim Transport?
Ja, und dann war halt auch immer alles andere gleich mit kaputt. Also zum einen das und zum anderen, du hast hier halt auch den Lichtabschluss. Ja,
klar,
die jetzt kommt ja nämlich das Trickige, die werden sehr schnell ranzig. Und das heißt, was ich immer empfehlen würde, dunkle Flaschen, können auch dunkle Glasflaschen sein, ne? Also Glas ist völlig in Ordnung, kleinere Flaschen lieber, schaut, wie lange kommt ihr mit der Größe hin? Ja, also wenn du so 2-3 Monate damit hinkommst, weil du hast eine Haltbarkeit, du öffnest
Wollte ich gerade sagen, hier steht ja eine Haltbarkeit zum Beispiel drauf, bis 26 hält es zum Beispiel
hier. Ja, aber das ist jetzt nicht das Omega-3. Was haben wir hier? Haben wir, ist auch bis 26, genau. Die ist aber auch gerade frisch gekommen. Aber wenn du es aufmachst, dann hat dein
Oxidation.
Öl, Kontakt zu Luft und auch zu Licht. Und beides mögen diese Doppelbindungen nicht. Jetzt kommen wir da wieder drauf zurück, weil wenn die kaputt gehen, dann wird es ranzig. Mhm. Und wenn du was Ranziges fütterst, dann schadet es mehr, wie wenn du es gar nicht fütterst. Und wenn wir selber das Fischöl nicht essen, dann kriegen wir es halt, oder auch das Leinöl, habe ich auch schon gehabt, solche Fälle, dann kriegen wir es auch nicht unbedingt mit, wenn es ranzig ist. Ja, also deswegen würde ich immer empfehlen, da lieber etwas, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber nicht den 5-Liter, es gibt echt bei Amazon 5-Liter Kanister Lachsöl, ja, in Plastik und durchsichtig. Und
ich mir denke, super.
Ja, ist dann günstig, dann aber an der falschen Ende.
Letztendlich, genau. Kannst du es wegwerfen, ne?
Ja, genau. Mhm. Also das, das wäre da ganz wichtig. Manche Öle haben auch Vitamin E noch zugesetzt, kann ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Oder auch hier unsere Algenölkapseln zum Beispiel, ist es auch mit drin. Das ist dann sozusagen ein Antioxidant für das Produkt.
Ah, damit es nicht dran sich geht.
Genau, es ist auch tatsächlich so, wenn du jetzt sehr viel von diesen langkettigen Fettsäuren isst oder deinem Tier fütterst, dann steigt auch sogar der Bedarf an diesem Vitamin E, weil du mehr Antioxidantien sozusagen brauchst. Das hat man in manchen Ölen, manchmal auch natürlicherweise oder auch interessanterweise hat auch die Natur wieder mitgebaut, dass du sozusagen bei diesen wertvollen Ölen gleich schon dein Antioxidans mit drin hast, ne? Stichwort Keimöle, da hast du viel Vitamin E mit drin, muss aber nicht zwingend. Ja, also es ist jetzt nicht das Totschlag-K.O.-Kriterium für ein Qualitätsmerkmal, aber manche haben es, also wundert euch nicht, wenn Vitamin E zugesetzt ist, das ist durchaus von Vorteil, ist aber für das Produkt gedacht und nicht zur Bedarfsdeckung eures Tieres.
Ja. Jetzt sind wir ja schon drauf gekommen, dass du auch selber da ein paar Öle in deinem Programm hast vom Napcheck-Shop. Yes. Und die Öle haben ja unterschiedliche Wirkungsweisen.
Ja.
Das würde ich jetzt ganz gerne mal alles mit dir durchgehen. Okay. Nein, weil dann, man muss ja irgendwie, verschiedene Wirkungsweisen und
oder Indikationen, sagen wir es mal so.
Indikationen für Patienten. Ich bin da etwas eskaliert
in der kreativen, ich hatte eine sehr kreative Phase.
Ja.
Und auch sehr viel Lust drauf. Also wir haben ja schon gesagt, über die Fettsäuren haben wir gesprochen, wofür du die brauchst.
Entzündungshemmend, die Omega-3-Öle,
genau. Das heißt, wir haben...
Wo setze ich dir denn genau ein? Also was gibt es da bestimmte Krankheiten zum Beispiel?
Die Omega-3 kannst du eigentlich...
Das Fischöl da einsetzen, ja.
Die Omega-3s kannst du grundsätzlich bei allen chronischen Erkrankungen einsetzen. Also es fängt an beim Senior, der sicherlich von Haus aus schon dafür davon profitiert. Und dann hast du die ganze Bandbreite der Erkrankungen, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Hauterkrankungen, insbesondere auch hier Arthrose.
Wollte ich schon sagen, Gelenke, genau.
Genau, da gehst du wirklich auch in die Vollen von der Dosierung her. Epilepsie, also neurologische Erkrankungen, setzt du das ein? Habe ich noch irgendwas vergessen? Herzerkrankungen, ja, oder irgendwelche, auch chronische Darmerkrankungen durchaus. Ja. Also alles, wo du chronische Entzündungsprozesse hast, kannst du das einsetzen, um da sozusagen entgegenzuwirken. Es gibt tatsächlich sogar auch Studien mit also Gelenksproblemen, wo das auch im Vergleich mit mit Schmerzmitteln getestet wurde. Also das ist wirklich was sehr, sehr Sinnvolles. Ja. Ist jetzt hier kein Heilsversprechen.
Über was für eine Dauer?
Oder dauerhaft dann.
Dauerhaft,
ja,
immer.
Dauerhaft,
gibt man
ja,
immer.
Ja. Mhm. Manchmal, du kannst auch, wenn du jetzt ganz gut meinst, wenn du zum Beispiel weißt, was ich dein Tier wird operiert, kannst du es vorher schon mal 3 Wochen geben. Aber das ist, also, ja, ist jetzt schon sehr, sehr, sehr spitzfindig, sage ich mal. Aber bei allem, also Arthrose steht es an allererster Stelle, alle Gelenkserkrankungen. Bei Senioren finde ich es immer gut, neurologische Probleme, also wirklich eigentlich bei allen möglichen. Auch wenn ihr guckt, wenn ihr euch mal Diätfuttermittel anschaut, also diese Tierarztfutter zum Beispiel für Niere und Co., sind da oft auch speziell noch Omega-3 mit drin, die du jetzt nicht immer im normalen Futter zwingend hast. Eben auch, weil sie halt bei diesen chronischen Entzündungen echt von Vorteil sind. Genau. Mhm. Das wäre so da die Indikation.
Mhm.
Genau. Und
genau, die Haltbarkeit hast du ja schon gesagt. Ja. Also der Omega-3 ist ja auch oxidationsanfällig.
Ja.
Gibt es denn Krankheiten, wo ich es nicht geben soll?
Was
kontraproduktiv
wäre? Nö. Außer wenn du jetzt vielleicht einen Hund hast, der auf Fisch allergisch ist, dann würde ich nicht unbedingt Fischöl einsetzen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass da Eiweißanteile mit drin sind, aber vorsichtshalber würde ich es nicht machen.
Und mit der Überdosierung, da hat die Jennifer nämlich nochmal gefragt, also das passiert nicht so leicht, dass man es irgendwie überdosieren könnte.
Nee, wie gesagt, ob da auch wirklich was Schlimmes dann passiert ist,
steht bei dir behaftet. Auch drauf, ich sehe so schlecht, wie viel ich gebe,
ja, natürlich.
In der Anwendung?
Ja, ja, natürlich. Du hast immer eine, musst du auch von Gesetzes wegen machen, eine Dosierungsempfehlung.
Mhm.
Auch hier vielleicht bei den Omega-3 ist eine, so eine, ich sag mal, eine Dosierung drauf für den normalen Bedarf und eine für bei Erkrankungen, die höher ist. Du kannst aber auch in Absprache mit dem Tierarzt es noch höher dosieren. Aber das sollte man wirklich individuell dann entscheiden und auch nicht einfach so ins Blaue hinein. Deswegen. Genau.
Die Bibalino, die schreibt dazu, kann ich Omega-3 in Kapseln überdosieren? Nee.
Ja, ist das ja das Gleiche. Ja, klar, wenn du eine ganze Packung isst, ist es überdosiert. Dann kriegt der Hund wahrscheinlich Durchfall. Ja, gut. Ne? Aber, ja, genau.
Wenn er die alleine erwischt.
Ja.
Dann gibt es ja, was sehe ich hier wunderbar. Ich muss das Gott sei Dank als Kind nie nehmen. Mhm. Lebertran.
Ah.
Lebertran mit Vitamin A hast du und D.
Ja.
Ist es wirklich... Sollen wir es mal aufmachen? Ist das wirklich so eklig, wie du immer gesagt hast?
Ja, es ist halt fischig. Ja, es ist halt aus Fischleber.
Ich denke da, ach so, aus Fischleber.
Ja, ja.
Ah.
Also das heißt ja nicht ohne, also
ja,
das heißt Fisch,
ja
nein, es ist aus Fischen, aber es sind, also in der Leber hast du Vitamin A und D drin. Und der Lebertran ist jetzt kein, nichts, was du jetzt geben solltest, um deinen Hund mit Omega-3 zu versorgen. Dann nimmst du bitte Fischöl.
Mhm.
Der Lebertran ist dafür da, um sozusagen eine natürliche Quelle für Vitamin A und D zu haben.
Ah.
Da sind wir wieder beim Barfen, ja, weil da hast du Vitamin D ist jetzt auch meistens zu knapp, also das hast du auch nicht ausreichend in Fleisch und Co. Das heißt, Lebertran ist eine ganz typische Ergänzung für Barfrationen, auch der Grund, warum wir es im Sortiment haben.
Und war das nicht auch, wer konnte das nicht herstellen?
Die Katze.
Genau, die
genau.
Katze.
Die Katze, genau, kann es nicht. Und die Katze kann eben
kann
auch...
Kann Vitamin D herstellen.
Ja, und, ja, das können Hunde aber auch nicht. Aber die Katze kann kein Vitamin A aus Beta-Carotin, also aus Pflanzen, herstellen. Die braucht es direkt. Und
Lebertran, auch für die Katze. Die tun mir leid.
Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Denn hier, Achtung, Achtung, Achtung. Vitamin A und D, das kannst du überdosieren, gell? Also da müsst ihr echt aufpassen. Deswegen darf man das eben nicht nehmen, weil man denkt, oh cool, Lebertran hat ja auch hier 20% Omega-3 drin. super, nehme ich das doch, 2 in 1. Wenn du da zu viel von gibst und zu viel Vitamin A, oder das kann Vergiftungen machen. Also deswegen, das bitte ist nicht zur Ergänzung von, ich stelle es gleich weg, hört man es, weggestellt, nicht zur Ergänzung von Fettsäuren gedacht, sondern nur für Vitamin A und D. Genau, das ist so, ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich die tierischen Fette wirklich erschlagen.
Genau, wer es lieber pflanzlich mag, der nimmt das Algenöl, das hatten wir schon ganz zu Anfang, ne? Können eigentlich diese ganzen Öle, können wir Menschen ja auch nehmen, oder?
Grundsätzlich ja, genau.
Kann ich mir mit meinem Hund teilen?
Kannst du, genau. Wir haben tatsächlich sind unsere Kapseln oder viele unserer Produkte sind auch, gerade bei den Ölen, sind tatsächlich auch Lebensmittel ursprünglich. Das heißt, die könntest du auch ohne Probleme essen. Genau.
Du hast hier das Futteröl Junior, heißt es. Mhm. Das ist jetzt speziell für junge Hunde, für Welpen und auch für die Hundemammis, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also wir haben
was ist jetzt da drin?
Unabhängig von diesen von diesen Einzelölen haben wir auch Mischungen, wo ich mir quasi was dabei gedacht habe, nämlich es für den Besitzer leicht zu machen und das Tier optimal zu versorgen. Das heißt, es sind Mischungen aus 3 verschiedenen Ölen und im Junior ist Sonnenblume drin, Reiskeimöl und Algen. Da ist das Algenöl drin, weil es eben DHA liefert und die Welpen und die Hundemammis davon eben profitieren. Das heißt, mit dem Öl.
Das finde ich super in der Kombination.
Ja.
Und das ist klasse.
Halt so, dass, ne, dass auch den Bedarf dann deckt und so weiter. Also das ist wäre sozusagen da für die Jungspunde ganz gut.
Und hier ist auch noch eine Ölmischung für ältere Hunde.
Genau, das ist dann sozusagen
Kognition.
Ja, genau.
Gibst du mir ein Fläschchen mit?
Ja, ja, also genau, das ist auch so. Das für die Senioren.
Was ist da drin?
Da ist drin in erster Linie Kokosöl, also ein MCT-Öl, kokosbasiert. MCT steht für Medium Chain Triglycerides, also mittelkettige Fettsäuren, die, wie ich vorhin schon sagte, ja diese Besonderheit haben, dass die direkt ins Blut gehen, direkt in die Leber gehen und in der Leber zwingend zu sogenannten Ketonkörpern verstoffwechselt werden. Sonst macht dein Körper das nicht, außer er ist im Hungerzustand, ja, weil das sozusagen eine Energiequelle ist, eine Energieversorgung für Notfälle. Und das Coole an diesem Öl ist halt, wenn du das quasi einfach isst oder deinem Tier gibst, dann macht er diese Ketonkörper auch. Juhu. Und die sind halt total geil, weil du, total gut, weil du die, das ist wie so ein zweiter Tank. Ja, also dein Hund hat Glucose aus Kohlenhydraten, Zucker, was das Gehirn braucht und auch den größten Anteil tatsächlich. Aber wenn das nicht zur Verfügung steht, dann kann es auch Ketonkörper nutzen. Und bei älteren Hunden ist es tatsächlich so, dass dieser Glukosestoffwechsel im Gehirn im Alter quasi abnimmt. Und da gibt es auch ganz viel Forschung dazu. Das weiß man auch bei Menschen aus der Alzheimer-Forschung und so weiter. Und nur weil du jetzt schon irgendwie hier so ein bisschen im Kopf, ich tue mir das auch ins Frühstück. Ja,
du nicht, tust dir das ins Frühstück?
Ja, okay. Weil man weiß, dass diese Stoffwechselveränderungen schon beginnen, bevor man Symptome hat. Ja. Und da gibt es eben nicht nur diese ganzen Forschungen aus dem Humanbereich, speziell bei Alzheimer-Erkrankungen, sondern tatsächlich auch bei Hunden, dass das schon auch nachgewiesen werden konnte, dass es auch bei Hunden die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Der Prozess ist nicht aufhaltbar, ja, das muss man gleich sagen. Also, aber es mildert es halt ab. Und genau, und in dem Senioröl sind das halt auch eine Kombination.
Kokosöl?
Richtig, das ist halt der Hauptanteil, weil das ist auch so die Hauptindikation. Und dann haben wir noch Weizenkeimöl und Mariendistelöl drin.
Da ist Linolsäure, also Weizenkeimöl ist Linolsäure, richtig. Vitamin E.
Ja, Weizenkeimöl ist sozusagen das Topöl für den höchsten natürlichen Vitamin E-Gehalt. Ja, also Keimöle insgesamt haben von Natur aus auch interessante Vitamin-E-Gehalte, denn sie haben ja diesen wertvollen Keimling mit den wertvollen Fettsäuren und die gilt es zu schützen. Deswegen hast du da, ist das halt auch sehr spannend.
Und das ist gut für die Immunabwehr.
Ja, Vitamin E ist, ja, so allgemein gesprochen, ne? Aber Vitamin E ist, wie gesagt, ein Antioxidant, kannst du nicht überdosieren, schützt zum einen die Öle, wobei da gar nicht so viel zu schützen ist. Also bei dem Öl profitiert tatsächlich der Hund von dem Vitamin-E-Gehalt. Genau, also Das ist so.
Du, und das Mariendistelöl, das kenne ich jetzt, da gibt es so Mariendistelkuren bei Leuten, die Krebs haben. Ist das?
Ja, ist nicht ganz das Gleiche. Ne? Also es gibt, das wird aus den Mariendistelsamen gepresst und da geht es in erster Linie um die Fettsäuren. Aber das, was du wahrscheinlich meinst, ist so ein Extrakt. Mhm. Da ist Silimarin drin und Silimarin ist wiederum etwas, was die Leber, also auch ein ganz starkes oder ein ganz gutes Antioxidant. Und ist auch, sie hat, wie soll ich sagen, einen Leberbezug, also ist ein Leberschutzprodukt, was wir auch in der Tierernährung durchaus auch einsetzen. Aber da geht es jetzt in erster Linie um die Fettsäuren.
Die kann man nicht überdosieren, diese Öle.
Nein,
okay.
Kann man nicht, genau.
Das finde ich ja, das ist sehr, ja, interessant. 369, was verbirgt sich? Das Öl heißt 369.
Wir haben, genau, das ist quasi ein normales Futteröl. Ja, da haben wir jetzt, das ist sozusagen so die Basis für jeden Hund. Ja, also wenn er jetzt ausgewachsen ist, sage ich jetzt mal. Ja, weil da hast du eben Distelöl drin, da ist Leinöl drin und Nachtkerzenöl. Und es sind drei total gute pflanzliche Öle, die sehr linolsäurereich sind, also eben wieder Haare schön machen, den Bedarf decken. Das Leinöl ist jetzt speziell in dem Falle, weil es Omega-3 hat, was eben auch diese Alpha-Linolensäure hat. Und das Nachtkerzenöl ist was total Cooles.
Ich habe die im Garten.
Ach Quatsch.
Nachtkerzen. Die wachsen, ja, ganz wild wachsen die bei mir.
Ja,
gelb und ganz groß.
Besorgt dir eine Presse und macht dein eigenes Öl. Das ist ja super. Also Nachtkerzenöl ist ein richtig cooles Öl. Ganz interessant. Auch insbesondere für Haut und Fell und für Katzen. Denn du hast sehr viel Linolsäure drin, ja, bis zu 70% teilweise, also macht Haare schön. Und dann ist da eine Fettsäure drin, die ist total besonders, das ist die Gamma-Linolensäure.
Ist nur da drin?
Ja, nur da und in Borage-Öl. Mhm. Die zwei sind so die zwei Öle, die das haben. Und das Besondere an dieser Gamma-Linolensäure ist, dass sie, obwohl es eine Omega-6 ist, trotzdem quasi im Körper in diesen ganzen Stoffwechselprozessen agiert wie eine Omega-3, also Entzündungshemmung eher macht. Das heißt, gerade wenn du jetzt so Hautprobleme hast oder so, macht so ein Nachtkerzenöl total Sinn durchaus. Hast du sowieso zwei in eins, also es ist echt cool. Und bei der Katze ist auch genial, denn ich habe ja gesagt, der fehlt ein Enzym, oder? Die braucht diese Arachidonsäure aus den tierischen Fetten. Ist für die zwingend wichtig, hauptsächlich für die Reproduktion, aber trotzdem ist es essentiell für Katzen. Und das Enzym, was der Katze fehlt, ist, sage ich jetzt mal, in diesen Prozessen ziemlich weit am Anfang. Das heißt, diese Gamma-Linolensäure, die hat nämlich schon, die ist nämlich schon quasi weiterverarbeitet worden, sage ich jetzt mal. Und aus der könnte oder kann die Katze auch Arachidonsäure machen, wenn sie wollte. Wenn sie wollte, genau. Also ist einfach ein ganz interessant, ist halt auch ein sehr, muss man sagen, gehört auch zu den hochwertigeren oder teureren Ölen, ist aber auch echt sehr besonders und kommt nicht so vielfältig vor, auch wenn du es im Garten hast. Das ist ja genial.
Komm ich doch, die verbreiten sich wie verrückt bei mir.
Ein weiterer Grund, dich mal zu besuchen im Sommer, genau.
Also die Cara, die will zu diesem 369 noch was wissen. Mhm. Mich würde total interessieren, was das ideale Mischungsverhältnis 369 ist und wie man das mit pflanzlichen Ölen bei Allergikern am besten hinbekommt. Habt einen schönen Tag. Wünschen wir dir auch, liebe Cara.
Ja, das tun wir. Jo, das Thema Verhältnis, das ist auch wieder so eine Wissenschaft für sich. Ja. Mhm. Also, wie so oft auch im Leben, hätte ich schon fast gesagt, du hast ja Omega-3 und Omega-6 und die konkurrieren miteinander im Körper um die gleichen Transporter, Enzymsysteme und Co.
Jetzt noch mal ganz kurz, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Die 3 steht für Omega-3, die 6 für Omega-6 und die 9?
Für Omega-9.
Ah,
die haben wir bisher noch nicht angesprochen, weil die nicht essentiell ist. Das ist auch eine langkettige Fettsäure, die ist aber nicht essentiell sozusagen, kommt besonders in Olivenöl vor. Das heißt, die kannst du trotzdem haben.
Hast du aber hier nicht drin. Du hast ja hier.
Es sind, wo doch, ist doch, die? Doch, doch. Also du hast, wie soll ich es erklären? du hast in deinen pflanzlichen Ölen ja nicht immer nur Hop oder Top, du hast ja in der Regel eine Mischung aus verschiedenen Fettsäuren.
Also ist im Nachtkerzenöl auch 9 drin?
Ja, im Distelöl hast du es drin und so weiter und so fort, genau. Und 369 ist auch ein Begriff, sage ich mal, also so für Öle, ja, daher der Name. Aber das Entscheidende ist 3 und 6. 9 ist sozusagen Mitläufer, hätte ich jetzt schon fast gesagt.
Das ist Zuckerl.
Ja, oder das ist, hast du, aber es bringt, macht die Haare nicht schön, aber es versorgt dich mit Energie oder wie gesagt, Olivenöl wäre lecker. Ja. Früher hatten wir ganz oft in der Tierernährung, das war immer eine ganz nette Sache, auch bei der Aufklärung, weil die Leute ganz oft Olivenöl gegeben haben, weil es ja so als so gesund gilt. Und wenn du dann erklärt hast, ja, das ist lecker, aber es versorgt ihren Hund nicht mit essentiellen Fettsäuren, also bringt daher nichts, dann waren die immer ganz dankbar. Also da ist tatsächlich ein Sonnenblumenöl, wo wir ja schon besser gesagt haben, oh, böse Krebs und so, naja, mal Vorsicht, macht besser. Es nicht. Tatsächlich viel besser.
Oh.
Genau. Und mit dem Verhältnis ist es halt so, dass du dadurch, dass die halt um die gleichen Systeme konkurrieren, ist natürlich logisch, dass das Verhältnis eine Rolle spielt, wer zum Zug kommt. Ja, also wer was machen darf. Und deswegen gibt es dieses Thema mit den Verhältnissen, aber sehr komplex. Also grob sagt man, aber das kommt mehr aus der Humanernährung, das ist ein Verhältnis von 10 zu 1, ist so Standard, üblich, und 5 zu 1 oder auch darunter wäre ideal. So. Es gibt dieses Thema auch bei Hunden und Katzen. Grundsätzlich allerdings haben wir ja vorhin auch schon diese verschiedenen Omega-3 und Omega-6 diskutiert. Ja, du hast ein Leinöl, da hast du viel Omega-3 drin, das bringt dir aber therapeutisch nicht so viel. Insofern ist das mit den Verhältnissen so eine Wissenschaft für sich, sage ich mal. Also wenn du jetzt in diese therapeutische Richtung gehst, dann ist je mehr Omega-3, desto besser, wäre jetzt so meine ganz pauschale, praktische Herangehensweise. Und in dem Öl haben wir ja auch ein enges Verhältnis von 4 zu 1, aber jetzt für den therapeutischen Nutzen brauchst du trotzdem Fischöl. Mhm. Ja. Und du hast natürlich auch noch im Futter, hast ja auch noch Fette drin. Also es ist ja schön, zum Beispiel Rapsöl gilt als ideal für Menschen, weil da ist das Verhältnis 2 zu 1, also sehr, sehr eng und deswegen gilt es als ideal. Rapsöl hat aber gar nicht so viele Fettsäuren insgesamt, ja, die Anteile sind eher gering.
Gut zu wissen mit dem Rapsöl.
Ja, ja, also kannst es trotzdem essen, um Gottes Willen, ja, ne? Aber es ist so, wie gesagt, es ist wirklich ein komplexes Thema. Es geht um die Gehalte, um die Verhältnisse, welche Fettsäuren habe ich, wie, weil die ja auch unterschiedlich wirken im Körper. Und deswegen ist es mit dem Verhältnis zwar etwas, was man auch durchaus berücksichtigen kann, das versuche ich auch, aber es ist jetzt von der Relevanz, ist das nicht meine persönliche Priorität, weil auch noch so viele Faktoren damit reinspielen.
Hat es denn, jetzt weiche ich ein bisschen ab, aber jetzt, weil du gesagt hast, das Olivenöl bringt gar nicht so viel wie jetzt ein Sonnenblumenöl. Ist es beim Kochen auch so?
Beim Kochen geht es ja auch um den Schmelzpunkt, ja. Also bei welcher Hitze du sozusagen, wann das anfängt, da
zu rauchen.
Oder Rauchpunkt, glaube ich.
Rauchpunkt, glaube ich, genau. Heißt es, ja.
Und das war jetzt bezogen auf den Anteil an essentiellen Fettsäuren. Und im Olivenöl hast du halt kaum Linolsäure drin. Das sind nur ein paar Prozent. Das heißt, damit kannst du diesen Bedarf nicht decken. Ja, insofern, und die Ölsäure, die da drin ist, zum größten Anteil, dafür gibt es keinen Bedarf. Also für diese Omega-9, die könnte der Körper auch selber machen. Dafür, die musst du nicht zwingend aufnehmen.
Also bin ich mit Sonnenblumenöl bestens versorgt?
Für die Haare schön, ja.
Zum
Haare schön machen, ja.
Genau, weil die
oder halt Distelöl, ne? Das sind so Sonnenblumenöl und Distelöl, die geben und schenken sich nicht so viel, außer dass es halt bei Sonnenblumenöl diesen Mythos gibt. Wir haben beides, genau, also sind auch beidermaßen gut und ja. So.
Die Astrid, die will was zur Haltbarkeit und zum ja, wie man es generell damit arbeitet.
Ja.
Kann man die Öle auch einfrieren, fragt sie. Also wenn man vorkocht und portionsweise beim Barfen einfriert, kann man das Öl da auch schon dazugeben und gemeinsam einfrieren?
Ja,
oder
kannst du machen, da passiert nichts. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal einen größeren Vorrat oder so auch zulegt und ihr das einfriert, dann stoppt ihr sozusagen den Prozess. Also wenn du jetzt, ich komme nochmal auf die Algenölkapseln, wenn du die in den Tiefkühler packst und du nimmst die 3 Monate später wieder raus, dann hast du sozusagen die Haltbarkeit, die draufsteht, um diese 3 Monate oder wenn wir noch eine Sicherheitsspanne einbauen, vielleicht 2,5 Monate verlängert. So ist es zu sehen. Also deswegen, du kannst die einfrieren, es verlängert eher die Haltbarkeit, macht die nicht kaputt.
Das ist ja super.
Kaputt. Ja, genau. Genau.
Ein Öl sehe ich noch, das Dermaöl macht die Haare schön. Könnte ich jetzt auch nehmen, ne? Jetzt das im Winter mit der Heizungsluft und ja, so, bekommt man so ganz trockene Haut und spröde Haare.
Das ist die komplizierteste Rezeptur, sage ich mal. Da haben wir 7 verschiedene Öle drin.
7?
Ja,
okay.
Sogar Sanddornfruchtfleischöl, ganz was Feines, genau.
Das hat Vitamin C.
E hat es auch tatsächlich. Sanddorn hat Vitamin C, aber im Öl dürfte das Vitamin C, das wasserlöslich, eigentlich nicht mit drin sein. Mhm. Genau, sondern das E ist fettlöslich. Aber das hat auch so ein bisschen, also das ist eine Mischung, da ist die Indikation Haut. Das heißt, ich habe Linolsäure drin, ich habe ganz viel EPA, DHA drin und diese Gamma-Linolensäure, die ich vorhin sagte, hier haben wir Borage-Öl mit drin. Auch noch, das heißt, das ist sozusagen volle Power für Haut und Fell zum Haare schön, Glanz und aber auch dieses entzündungshemmend. Da gibt es ja auch diverse Bedarfswerte und Co. Und das ist da sozusagen alles in einem. Deswegen.
Wie viel gibt man da? 1 Teelöffel am Tag auch?
Ja, genau. Also ich habe immer versucht, ich versuche auch sozusagen, dass du eine...
Machst du das auch ins Müsli?
Nee, das nicht. Ich nehme das MCT. Das nicht tatsächlich. Könnte ich vielleicht mal, vielleicht im Sommer, weil es schmeckt so ein bisschen fruchtig.
Ich würde mich als Versuchskaninchen hergeben.
Ja gut, ich gebe dir was mit. Also es hat so eine leichte Zitrusnote oder so durch dieses Sand, das übertüncht so ein bisschen den Algen. Gut, das stört die Hunde überhaupt nicht, ja, aber genau. Und da hast du, ja, was haben wir denn hier, 6 bis 15 Kilo, 2 Teelöffel. Also insgesamt brauchst du gar nicht so viel und ich versuche auch immer möglichst hohe, also Gehalte zu haben.
Wie lange hält denn so ein Fläschchen, meinst du?
Das jetzt hält, da haben wir auch meistens
nein,
so ein
bis... Vom,
ach so, vom...
Ja, wenn du 1 Teelöffel gibst, wie lange?
Warte mal, wir haben 250 Milliliter, 2 Teelöffel sind 10 Gramm circa, also 25 Tage, also knapp für 6 bis 15, knapp einen Monat, ja, 3,5 Wochen ungefähr. Ja, gibt es auch in einer größeren Flasche noch, das ist jetzt die 250 Milliliter. Ja, das wäre das Sortiment.
Puh. Also wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr uns auch schreiben und zwar gern an info@napfcheck.de oder schaut auf die Webseite, da steht auch ganz viel über die Öle, ne?
Haben wir auch Infos, genau. Also ja, ich müsste wahrscheinlich noch mal mehr schreiben, genau. Aber ich habe jetzt erstmal haben wir jetzt die Öle und den Podcast, das reicht ja. Ich hoffe, dass es ja, interessant.
Ja, ist ein spannendes Thema. Und das nächste Thema, das wird auch spannend. Im Dezember, da geht es darum, wie die Ernährung auf das Verhalten der Tiere wirkt. Da bin ich total gespannt drauf. Genau.
Da bin ich sehr gespannt auf eure Fragen.
Unbedingt, ja.
Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. So gibt es auch so ein paar Mythen. Mal schauen, ob die auftauchen oder was ihr so für Fragen habt.
Oder was ihr bemerkt habt auch an
oder was ihr bemerkt habt, genau. Wir werden da häufiger mit konfrontiert und nicht immer ist es auch die Ernährung. Also deswegen, ich bin mal sehr, sehr gespannt.
Da gibt es ja auch schon wieder den Füttermythos, Fleisch macht aggressiv.
Zum Beispiel können wir darüber sprechen, genau. Mhm. Ja, ja. Ja?
Ja?
Schauen wir mal.
Schreibt uns fleißig.
Genau. Ich sage vielen Dank auch fürs Reinhören und auch vielen Dank wieder an dich, liebe Manu, fürs Moderieren.
Danke an dich für die ausführliche Erklärung,
Julia. Genau. Und dann, ja, hören wir uns.
Im Dezember.
Im Dezember. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.